Genussfreunde, aufgepasst! Beim Hamburger Abendblatt gibt es ein neues Kulinarik-Highlight. Das Finest Five Tasting in ausgewählten Bars der Stadt. Genießen Sie für nur 59 Euro 5 köstliche Cocktails und dazu jeweils passende Snack-Kreationen. Jetzt schnell einen Gutschein auf abendblatt.de/finest5 sichern und einen Platz in einer der teilnehmenden Bars reservieren. Finest Five, das neue Kulinarik-Highlight vom Hamburger Abendblatt.
Letzten Samstag habe ich dich zum Einstieg etwas Ähnliches gefragt. Da ging es darum, was du an dem Abend unserer Podcast-Aufzeichnung machst, Stichwort Stefan Raab Boxkampf. Diesmal frage ich dich in deiner Funktion als Journalist, was machst du am 14. November?
Himmel, Herrgott, nochmal. 14. November, keine Ahnung, du wirst es mir sagen.
Du sitzt garantiert doch relativ gespannt vorm Bildschirm, weil angeblich ist das der Tag, an dem spätestens die FDP aus der Ampel aussteigen will.
Ah, du hast wieder Herrn Kubicki gelauscht. Na, da würde ich jetzt nicht zu viel drauf geben. Es ist so, wie oft bei diesen angekündigten Katastrophen, sie fallen meistens aus. Natürlich nach dieser Wahl in Brandenburg gibt es den Eifer bei den Liberalen zu sagen, jetzt setzen wir uns eine Frist und der Haushalt oder bis Dezember muss was passieren. Das würde ich mit Vorsicht genießen. Also ich glaube noch nicht, dass die Koalition crasht.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker. Der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Herzlich willkommen im Wochenende. Sie kennen das, liebe Podcast-Freunde. Am Samstag nehmen wir uns in der Regel Themen vor, die ein bisschen mehr sind als nur Hamburg. Und da bietet sich natürlich wie so oft in den letzten Monaten die Bundespolitik an. Ist schon irre, was da aktuell passiert. Und mal sehen, ob das möglich ist. Wir ziehen mal die Linie von der Berliner Politik nach Hamburg. Denn wir starten ja jetzt in den Wahlkampf für die nächste Bürgerschaftswahl. Und mit dabei ist Matthias Iken, stellvertretender Chefredakteur vom Abendblatt. Schön, dass du dabei bist.
Ja, moin moin.
Dein Kommentar zur Brandenburg-Wahl hatte folgende Überschrift. Die Lehren aus Brandenburg. Für die Ampel wird es noch ungemütlicher. Sag mal kurz zur Einleitung, wieso wird es noch ungemütlicher?
Naja, du hast zwei Parteien in diesem Dreierbündnis, die richtig eins auf die Mütze bekommen haben. Sowohl FDP, fast nicht mehr messbar, als auch die Grünen haben die 5%-Hürde verpasst, sind raus aus dem Parlament und damit wächst die Nervosität. Denn am Ende sind ja die Parlamentssitze auch die Jobverpflichtung oder die Jobsicherheit der Politiker. Und wir haben das ja jetzt diese Woche auch gesehen, dass diese Wahl wirklich ja tektonische Erdbeben ausgelöst hat.
Matthias, es gibt so viele Fragen, so viele Aspekte zu dem Zustand der Ampel. Wir werden natürlich nicht alles genau ausleuchten können, aber ich fange mal so an. Vielleicht für Beobachter fast etwas altmodisch, bin ich auf deine Meinung sehr gespannt. Bei den Grünen werden aus Wahlniederlagen tatsächlich Konsequenzen gezogen.
Ja, das kann man so sagen. Das hat, glaube ich, auch sehr, sehr viele überrascht. Aber natürlich muss man sagen, das, was die Grünen in den letzten Monaten erlebt haben, ist natürlich, sage ich mal, doppelt bitter. Auf der einen Seite gehört zum Geschäft, dass die Amplituden der Umfrageergebnisse schwanken. Hinzu kommt aber ein, ja, ich möchte fast sagen, ein Liebesentzug. Gerade in den Medien, in den gesellschaftlichen Gruppen hatten die Grünen einen sehr, sehr guten Ruf und plötzlich pfeift ihnen ein eisiger Wind ins Gesicht. Das ist schon etwas, an das man sich gewöhnen muss. Und Umfrageergebnisse, die jetzt wieder unter 10% liegen, man darf nicht vergessen, dass die Grünen einen Kanzlerkandidaten aufstellen wollen. Im Augenblick sind die 5% realistischer.
Lass uns ruhig noch mal reinhören bei Omnit Noripur und Ricarda Lang.
Wir haben in den letzten Tagen im Bundesvorstand gemeinsam und intensiv darüber beraten, welche Veränderung es braucht und sind zum Ergebnis gekommen, es braucht einen Neustart. Wir haben heute im Bundesvorstand entschieden, es ist Zeit, die Geschicke dieser großartigen Partei in neue Hände zu legen und bitten deshalb Bündnis 90 Die Grünen, unsere geliebte Partei, auf dem anstehenden Parteitag in Wiesbaden einen neuen Vorstand zu wählen.
Es braucht neue Gesichter, um die Partei aus dieser Krise zu führen. Sie können sich vorstellen, dass diese Entscheidung uns nicht leicht fällt, aber Sie treffen sie aus Überzeugung. Sie kann ein Baustein sein für die strategische Neuaufstellung dieser Partei. Und diese braucht es, denn die Bundestagswahl im nächsten Jahr ist nicht einfach irgendeine Wahl. Wir entscheiden darüber, wie sich Deutschland in Zukunft entwickelt. Und ein bisschen entscheiden wir auch darüber, wer dieses Land eigentlich sein will.
Insgesamt 3 Minuten, Matthias, keine Nachfragen, aber das kennen wir auch schon vom neuen Traumpaar der deutschen Politik. All das war jetzt ein Scherz mit dem Traumpaar. Du weißt, wen ich meine. Ich mach's kurz, Friedrich Merz macht's. Markus Söder und Friedrich Merz haben ja auch nur Statements verkündet und dann Schluss. Ist das eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, wenn Nachfragen nicht erlaubt sind?
Naja, zumindest ist das oft ein Zeichen dafür, dass man sich nicht lange drauf hat vorbereiten können. Dass man offenbar Nachfragen fürchtet, weil man sich doch relativ spontan zu diesem Schritt entschieden hat. Und so wie Söder ja auch kalt erwischt wurde von der Ansage, dass Merz das macht, sind, glaube ich, auch Umid Nuripur und Ricarda Lang von dem Wahlergebnis kalt erwischt worden und haben sich dann relativ kurzfristig wahrscheinlich entschlossen, hinzuwerfen.
Ja, aber dann stellt sich natürlich sofort die Frage, glaubst du, das war freiwillig? Haben die selbst gesagt, also wir sind hier schuld und wir übernehmen jetzt die berühmte Verantwortung?
Das ist ein bisschen wie bei Goethe, ne? Halb zog es ihn, halb sank er hin. Also ich glaube schon, dass sie gemerkt haben, dass auch ihre Performance von den Wählern sehr, sehr kritisch gesehen wird. Aber natürlich haben sie auch gespürt, dass sie gerade bei Robert Habeck nicht den Rückhalt haben, den sie gerne hätten und den sie eigentlich auch brauchen als Parteivorsitzende. Und er hat sie eigentlich auch fallen lassen. Und Robert Habeck, das kann man, glaube ich, sagen, ist jetzt der neue starke Mann. Er ist jetzt so stark bei den Grünen, wie wahrscheinlich vorher nur Joschka Fischer war.
Ja, aber es stellt sich ja doch die Frage, wahrscheinlich wirst du mich gleich zurechtweisen, aber ich frage mich schon, eigentlich müsste doch Robert Habeck in die Wüste geschickt werden, weil er ist das Gesicht der Krise. Er hat das Heizungsgesetz vermurkst, unter anderem. Er hat über Nacht die Zuschüsse fürs E-Auto gekippt. Das ist doch eigentlich derjenige, der es verbockt hat.
Ja, nur ist es, wenn du als Vizekanzler in einem Kabinett bist, das haben die beiden ja auch gesagt, eine etwas andere Funktion, als wenn du Parteichefin oder Parteichef bist. Und auch auf die Beliebtheit der Politiker muss man gucken. Also was ich vorhin schon sagte, die Grünen haben im Augenblick richtig Angst, gerade also die vollamtlichen Grünen, die in irgendwelchen Parlamenten sitzen, dass ihnen der Job wegfliegt. Und da muss man natürlich gucken, wer ist die Figur, die für die Grünen noch gute Ergebnisse bringen kann. Das ist trotz des Desasters beim Heizungsgesetz halt immer noch Robert Habeck. Also mit Ricarda Lang und Umid Nuripur wirst du keine Wahlen gewinnen. Mit Robert Habeck, so die Hoffnung, könnten immer noch 12, 13, 14% der Deutschen sagen, ich wähle Grün.
Dann lass uns noch mal reinhören. Er war ja in den Tagesthemen am Tag des Rücktritts von den beiden. Und er wurde dann natürlich auch gefragt, warum tritt er nicht zurück?
Es war ein sehr aufwühlender Tag für uns alle. Und Ricarda Lang und Omid Nuripur haben mit ihrem Schritt große Verantwortungsbereitschaft, große Verantwortung auf sich genommen und damit uns, den Grünen, die Chance gegeben, nochmal einen Neustart hinzulegen. Und diesen Neustart, den werden wir auch hinlegen. Dafür ist die Partei jetzt wild und fest entschlossen. Und natürlich müssen wir das auch tun, weil Omid Nuripur und Ricarda Lang uns diese Chance gegeben haben. Die dürfen wir ja nicht verspielen. Die Regierungstätigkeit, um Ihre Frage zu antworten, ist etwas anderes. Man läuft ja aus einem Amt nicht einfach weg, weil die Umstände schwierig sind. Aber für die Partei haben wir jetzt eine wirklich große Chance. Um diese Aufgaben zu bewältigen, sind wir vielleicht ein bisschen weit weggegangen vom Erklären der Politik, von dem, was notwendig ist, von dem direkten Kontakt. Aber die Menschen sind ja da. Sie wollen nach vorne gehen. Die Unternehmen wollen investieren. Klimaschutz ist für die Menschen da und nicht ein abstraktes Gebilde, wie wir es jetzt in letzter Zeit eingeredet bekommen haben. Und das ist der Auftrag, der von diesem Tag ausgeht, dass wir mit der gleichen Verantwortungsbereitschaft, die Omid Nuripur und Ricarda Lang gezeigt haben, genau diesen Wunsch, wieder rauszukommen aus dem Umfragetief und damit aber gesellschaftliche Mehrheiten zu formen für eine optimistische und leidenschaftlich nach vorn gehende Gesellschaft.
Matthias, da bleiben 2 Aussagen bei mir hängen. Das eine hast du schon angesprochen, als Minister kann man nicht zurücktreten. Ja, also ich weiß nicht, ob das so ist. Und zweitens, da war es wieder. Ja, also wir müssen den Menschen nur unsere Politik nur besser erklären, dann wird alles besser. Aber nochmal zu dem ersten Punkt, weil du, glaube ich, da was zu sagen möchtest. Der Minister kann nicht zurücktreten.
Ne, der Minister kann schlecht zurücktreten. Wenn Robert Habeck jetzt zurücktrete, wäre das wirklich das Ende der Ampel. Weil man muss ja sagen, dass dieses ganz, ganz schwierige Konstrukt zusammengehalten wird, auch von einer ja immer noch in Teilen existierenden Beziehung zwischen Robert Habeck, Christian Lindner und Olaf Scholz. Und wenn da einer rausbricht, dann ist die Koalition am Ende. Wer soll quasi das dann wieder irgendwie zusammenkleben oder kitten? Das wird nicht funktionieren. Deshalb ist ja schon in dieser wirklich fragilen Architektur der Koalition ja unabkömmlich. Das ist für Parteichefs anders. Da kann man mit neuen Köpfen versuchen, ja, neue Erfolge zu erzielen. Weil am Ende weiß man ja nie, wenn man Leute aufstellt, wie sie dann beim Wähler ankommen.
Ja, aber da ist es natürlich auch so ein bisschen die Entzauberung der Grünen, finde ich, weil in allen Statements, die man danach im Fernsehen beobachten konnte oder auch im Abendblatt lesen konnte, wurde immer darauf hingewiesen, was für eine besondere Partei die Grünen sind und wie besonders sie gerade diesen Fakt jetzt geregelt haben mit dem Rücktritt von den beiden. Ich finde eher, am Ende geht's um Machterhalt, die sind eine ganz normale Partei.
Das ist eine ganz normale Partei, dieses Brimborium, die etwas andere Partei und die andere Partei hat, glaube ich, auch damit zu tun, seien wir ehrlich, und das gilt für den gesamten Journalismus, dass keine Partei in Deutschland so viel Sympathisanten in den Redaktionen hat. Und das hat halt dazu geführt, und das ist jetzt übrigens auch Teil der grünen Krise, dass viele Medien die Grünen anfänglich zu wenig kritisch angepackt haben. Und dann, wenn es halt nicht so läuft, wie wir das jetzt gesehen haben, plötzlich der Wind so dreht, dass die Grünen damit auch ganz, ganz schwer klarkommen. Also ich glaube, es ist immer hilfreich für beide Seiten, wenn man maximale Distanz wahrt.
Ja, ich glaube, da hast du tatsächlich einen Punkt gemacht. Ich würde gerne noch auf den zweiten Aspekt zu sprechen kommen von dem Statement von Robert Habeck bei den Tagesthemen, weil er hat tatsächlich auch das wieder ausgesprochen, was im Grunde ja Olaf Scholz auch gerade durch die Gegend trägt, sozusagen auf seiner Fahne vorneweg. Also er fühlt sich immer missverstanden und wir müssen den Menschen unsere Politik nur besser erklären. Dann wird automatisch alles besser. Ist das nicht echt von gestern?
Das ist sogar von vorgestern. Also diese Erklärung, ich meine, gerade Robert Habeck gilt ja nun wirklich, und das ist er auch, noch ein Politikerklärer. Ich verweise dann nur auf sein wirklich beeindruckendes Video, was er aufgenommen hat nach den Terrorangriffen der Hamas, wo er wirklich den Menschen Politik erklärt hat. Ja. Er kann das, anders als Olaf Scholz, schon ganz gut. Aber wenn die Koalition immer noch meint, dass es nur ein Problem des Erklärens ist und dass ansonsten alles super läuft, dann muss man ganz ehrlich konstatieren, dann ist denen so ein bisschen die Wirklichkeitswahrnehmung verschütt gegangen. Denn ich glaube, dass auch deshalb so viele Menschen mit der Ampel hadern, nicht weil sie nicht gut erklärt, sondern weil sie einfach keine gute Politik macht in manchen Bereichen.
Ja, und bei der Gelegenheit, lass uns denn jetzt den Schwenk nach Brandenburg wagen. Diese Wahl hat ja erstaunliche Zahlen geliefert. Wirst du ja sicherlich auch gesehen haben, bei den 16- bis 24-Jährigen in Brandenburg auf der 1 die AfD. Das ist schon fast, ich finde es traurig, aber es ist fast Business as usual, 31%. Aber jetzt kommt's. Mit 6% bei den 16- bis 24-Jährigen gleichauf mit den Grünen, die Tierschutzpartei. Da war sie wieder, die Tierschutzpartei in Brandenburg. 6%, das ist doch der Albtraum für die Grünen, der Schwund bei den jungen Menschen.
Ja, aber das ist genau der Punkt, was wir eben besprochen haben. Gerade deshalb, weil wir immer so tun, und jetzt meine ich mit wir wirklich auch viele Medien, dass wir immer so tun, als ob alle Jugendlichen klimabegeistert sind, haben wir, glaube ich, auch eine verzerrte Realität dargestellt. Natürlich ist Klima für junge Menschen ein Riesenthema, aber es ist nicht das einzige Thema. Und wenn wir natürlich in vielen Sendungen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, auf vielen Zeitungsseiten, in vielen Privatsendern immer über Klima, Klima, Klima reden, ist das einerseits richtig und wichtig und gut, aber dass es auch ein paar andere Themen gibt, die junge Menschen interessiert und auch ältere Menschen, geht damit verloren. Und das ist zum Beispiel, und das kommt jetzt gerade so hoch wie eine Milch, die überkocht, das wachsende Unbehagen mit den Zahlen der Migranten und auch mit Integrationsproblemen, ist etwas, worüber ja jahrelang kaum berichtet wurde. Und plötzlich kommt das hoch, weil die Menschen es natürlich sehen. Es gibt auch ein wachsendes Unbehagen über die wirtschaftliche Lage. Und all das sind Themen, die wir ansprechen müssen. Und wenn wir in den Medien es nicht schaffen, diese Themen gleichberechtigt in die Mitte zu stellen, führt es auch dazu, dass Politik falsche Schwerpunkte setzt. Also wenn man nur über Klima redet, denkt die Politik, erreicht ja, wenn wir auch nur über Klima reden. Nein, das reicht nicht, denn es gibt noch ein paar andere Themen. Und die Menschen machen spätestens in der Wahlkabine von ihrem Wahlrecht Gebrauch und sagen, nee, das und das gefällt mir nicht.
Beim Thema Migration und junge Menschen würde ich mir zumindest den Hinweis mal erlauben, dass natürlich auch junge Menschen gerade in der Schule auch mitbekommen, wie Migration vielleicht in unserem Land eben nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte.
Ja, genau, das ist der Punkt. Also die sind deutlich näher dran als vielleicht manche Politiker, die in ihrem Dienstwagen irgendwie herumgefahren werden, oder auch manche Journalisten, die also aus ihren Altbauten in den schönen Vierteln auf das schauen, was da passiert. Und da muss man ganz ehrlich sagen, haben wir alle was versäumt, wirklich auch so frühzeitig wahrzunehmen, dass Dinge sich verschieben. Und dieses Wahlergebnis in Brandenburg ist, finde ich, ein ganz deutliches Zeichen. Also so nach dem Motto, wie lange wollt ihr eigentlich noch warten, um zu begreifen, dass es ein paar andere Themen gibt und dass wir uns da jetzt wünschen, dass Politik reagiert. Und man muss auch fairerweise dazu sagen, man wird jetzt nicht über Nacht die Migration gen Null drücken und man wird auch nicht über Nacht die Wirtschaftskrise beenden. Das sind alles lange, weite Wege. Und unser Problem ist heute, dass wir genau die Debatte, die wir führen, vor 3 Jahren hätten führen müssen, damit wir heute besser dastehen.
Ja, aber eine Debatte müssen wir auf jeden Fall auch führen. Denn was wir im Osten gerade sehen, also welche Perspektive ist deiner Meinung nach richtig? A, der Osten ist ganz anders als der Westen, das können wir nicht auf ganz Deutschland übertragen. Oder B, das, was wir im Osten sehen, wenn das so weiterläuft mit der Stimmung dort, dann schwappt es auch zu uns in den Westen, in die alten Bundesländer. Was ist richtig?
Beides nicht, weder noch. Ich glaube, der Osten ist gar nicht so anders. Der Osten ist teilweise vielleicht etwas früher dran, weil einfach diese alten Verbindungen, die Parteipräferenzen, die Parteizugehörigkeiten, es dort durch die Geschichte nicht so gibt und die Menschen eher bereit sind, andere Parteien zu wählen. Machen wir uns nichts vor, auch in Hessen hatte die AfD 18% und auch in vielen südlichen Bundesländern sind sie knapp an den 20% dran. Und ich fürchte auch, dass wir in Hamburg bei der AfD auch ein deutlich zweistelliges Ergebnis sehen. Also es ist manchmal auch etwas leicht zu sagen, ihr Ossis, irgendwie, ihr seid ja alle so rechts. Es ist da ein bisschen dramatischer, das stimmt, aber wir sollten uns da nicht so sicher sein, dass es in anderen Bundesländern nicht auch möglich ist.
Dann lass uns mal eine mögliche Erklärung hören. Ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung, was du eben auch angedeutet hast. Und zwar kommt sie von Julie C. Sie war am Montag bei Hart aber fair zu Gast. Julie C., Bestsellerautorin, einer ihrer großen Erfolge heißt Unterleuten. Und sie war Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg.
Das Gefühl, dass gerade eben auf bundespolitischer Ebene, ja, das waren jetzt Landtagswahlen, aber wir haben ja schon alle, glaube ich, klar gesehen, dass hier auch über Bundespolitik irgendwie mit abgestimmt wurde, viele Themen behandelt werden, unter der Prämisse, auch welche Maßnahmen kann man ergreifen, sei es für die Energiewende und so weiter, wo Menschen in den strukturschwachen Regionen den Eindruck haben, okay, da werden ständig Vorschläge gemacht, die nicht mitbedenken, wer eigentlich die Lasten von diesen Entscheidungen zu tragen hat. Und da gibt es einen starken sozialen Impact. Und das sind wir, die das zu tragen haben und die sehen das einfach nicht. Also diese Form von Vergessen wird empfunden. Und auf der anderen Seite hat man, und da war ja auch der eine sehr wütende Herr auf dem Screen, der so gegen die Grünen so krass gehatet hat, ja, also dieses Gefühl, die Grünen sind jetzt der Satan. Auch das höre ich überall. Und es kommt aber nicht daher, dass es jetzt alles Klimawandelleugner sind, die keine Umweltpolitik wollen, sondern die Grünen stehen quasi metaphorisch für den übergriffigen Staat. Also für einen Staat, der sagt, unsere Gestaltungsräume sind eng. Du hast es ja gerade auch wieder so ein bisschen, ja, wir können das ja nicht alles ändern und vieles wird woanders entschieden. Das stimmt, aber trotzdem muss Politik ja ihren Gestaltungsanspruch vertreten. Die müssen sagen, wir können sehr wohl Dinge tun. Aber nicht, indem wir quasi den Leuten vorschreiben, wie jeder Einzelne zu leben hat. Ja, weil das wäre ja ein Delegieren der Verantwortung auf die Bürger. Das wird dann nicht gewünscht, vor allem dann nicht, wenn man das Gefühl hat, bekommen tun wir nichts von euch, ihr seht uns nicht. Aber wenn es Probleme zu lösen gibt, dann sollen wir jetzt unsere private Sphäre ändern.
Ja. Spricht Julie C. hier ein grundsätzliches Problem an? Also das haben ja nicht nur die Grünen, das haben ja Politiker überall. In Berlin, aber vielleicht auch in Hamburg oder in München. Es ist diese berühmte Blase, in der die Politiker leben, die nicht wissen, wie weite Teile dieses Landes ticken. Ich glaube, sie hat recht.
Ja, natürlich hat sie recht. Und da ist auch wieder das Problem, was ich vorhin sagte mit den vor 3 Jahren. Ihre erfolgreichen Bücher, ihre Bestseller unter Leuten, über Menschen, die sind schon Jahre alt. Und die beschreiben genau dieses Problem, was wir jetzt bei dem Wahlergebnis in Brandenburg sehen. Und da es ein Bestseller war, gehe ich mal davon aus, dass es auch der eine oder die andere gelesen haben, nur es hat wieder keine Konsequenzen gezeigt. Wir haben also nicht auf dieses, ja, auf dieses Unbehagen reagiert. Ich finde, so ein ganz klassisches Beispiel ist das 49-Euro-Ticket. Das ist für Städter eine prima Sache. Und ich habe selber eins und ich finde das toll. Nur wenn du irgendwo in Brandenburg oder wir müssen gar nicht so weit gehen, irgendwo in Holstein am Arsch der Heide wohnst, dann hilft dir das 49-Euro-Ticket kein Stück weiter, weil wenn zweimal am Tag ein Bus kommt, hast du nichts davon. Du darfst es aber mitbezahlen. Das ist wieder so eine Debatte und die führen wir mit ganz viel Intensität und wir tun so, als ob das jetzt die Rettung unseres Klimaproblems ist. Aber dass die Hälfte der Leute in Deutschland davon unter Umständen gar nichts haben, das fällt gar keinen auf oder ganz vielen nicht auf. Und das ist so genau das Problem. Flüchtlinge ist ein Problem. Wenn du dafür bist, irgendwie all refugees welcome, ja, in der Stadt kommen die oft nicht an, zumindest nicht in den Zehnvierteln. Aber in den kleinen Käffern vor Ort hast du ganz oft dann Platz für ein Asylbewerberheim. Oder die Energiewende, wo werden denn die Windräder gebaut? In Ottensen nicht, aber in den kleinen Käffern. Ich finde es ja auch richtig, sie zu bauen. Nur muss man sehen, dass das, was man predigt, auch Konsequenzen hat. Und die Konsequenzen dann irgendwie outzusourcen und dann irgendwie quasi schön aufs Land zu verschieben, das führt zu solchen Ergebnissen.
Ja, Windräder ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, wenn wir gleich auch nochmal über Hamburg sprechen. Ich möchte bloß auch nochmal über einen anderen Loser bei der Brandenburg-Wahl sprechen. Ich finde, wir müssen sie erwähnen, es ist die CDU. Friedrich Merz hat die Niederlage umfassend zugegeben. Okay. Er hat das natürlich auch ein bisschen auf die Alles-oder-Nichts-Taktik von Dietmar Woidke geschoben. Da ist auch vielleicht was dran. Aber glaubst du, das ist der einzige Grund für die Niederlage?
Ich glaube schon, dass es ein relativ wichtiger Grund ist, muss man fairerweise sagen, weil wenn sogar irgendwie Herr Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, sich irgendwie ein paar Tage vor der Wahl hinstellt und sagt, also er würde Woidke wählen, so indirekt und für ihn Wahlkampf macht, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass zumindest die, die kein Problem damit haben, SPD zu wählen, vor der Frage stehen, was will ich? Soll die CDU 14, 16 oder 18% bekommen oder will ich mit meiner Stimme verhindern, dass die AfD stärkste Partei wird? Da ist es schon so, dass man dann wahrscheinlich gerne Woidke wählt. Trotz alledem ist das natürlich kein Ergebnis, mit dem Friedrich Merz jetzt irgendwie Rückenwind spüren kann. Das ist kurz nach der quasi Kür zum Kanzlerkandidaten schon ein Tritt vor Schienbein.
Ja, und wir müssen natürlich auch erwähnen, dass in Brandenburg der Spitzenkandidat jetzt vielleicht nicht der Schlauste war, auf dem E-Scooter besoffen zu fahren und sich von der Polizei erwischen zu lassen. Hat wahrscheinlich auch nicht so geholfen. Aber Friedrich Merz ist ja Friedrich Merz.
Die das machen, ne? Auch wenn sie nicht.
Ja, aber trotzdem, wenn du Spitzenkandidat bist, ist halt schwierig. Friedrich Merz hält das ja davon nicht ab, dann in gewohnter Weise trotzdem auch noch über andere Parteien zu sprechen. Er hat sich die FDP zur Brust genommen. Das klang so.
Wie weit kann man eigentlich oder wie weit will man eigentlich als FDP noch sinken? Aber diese Frage muss die FDP selbst beantworten. Es ist ganz ohne Zweifel ein Ergebnis auch aus der Bundespolitik, das die FDP jetzt in Brandenburg zu verantworten hat.
Und damit sind wir wieder beim Einstieg in die heutige Episode, Matthias. Du erinnerst dich. Wird die FDP den Sprung wagen? Ich glaube, ich kenne deine Antwort, aber erklär bitte nochmal, warum du der Meinung bist, dass die FDP nicht springt.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, weil du vorhin die Tierschutzpartei erwähntest, die FDP ist hinter der Tierschutzpartei gelandet in Brandenburg. Und das hat natürlich inzwischen auch ein Ausmaß angenommen, nicht die Tierschutzpartei, aber 0,8%. Das heißt, statistisch kaum noch messbar und nicht mal mehr die Finanzierung des Wahlkampfs, die man ja braucht, mit 1%, also organisiert. Da geht's schon echt an die Substanz. Und wenn sich bei führenden Liberalen der Eindruck durchsetzt, dass also der Ausstieg aus der Koalition eine Art Schleudersitz ist, nach dem Motto, also wir stürzen eh ab, aber mit dem Schleudersitz können wir uns jedenfalls retten. Dann werden sie, glaube ich, diesen roten Punkt oder den roten Knopf drücken. Sie brauchen nur einen Anlass, dass es nicht so durchsichtig ist für das Publikum. Und da bin ich mal gespannt, also gibt jetzt schon so eine Art Wetterleuchten mit dem neuerlichen Streit um die Rentenreform. Also da bin ich gespannt, ob es die FDP schafft, andere Parteien in die Falle tappen zu lassen, dass sie selber sauber rausgehen können. Davon wird vieles abhängen. Also wenn es zu durchsichtig ist, dann wird's eng. Aber die FDP, das muss man ganz klar konstatieren, kämpft spätestens seit diesem Sonntag ums Überleben.
Ja, und du weißt vielleicht, ich habe eine Wette laufen mit unserem geschätzten Kollegen Lars Haider. Ich sag, die Ampel wird nicht die Wahlen, den ursprünglichen angesetzten Termin für die Wahl erleben. Und ich leite das daher ab, dass ich glaube, die FDP oder jemand anders wird die Nerven verlieren. Weil ich
interpretiere
ja die Zahlen so. Bitte?
Wann hast du gewettet?
Das war schon im Frühjahr.
Ja, das muss man sagen.
Weil mein Argument ist... Mein auch, also der Wetteinsatz ist relativ übersichtlich. Wenn ich gewinne, muss er mich zu Jim Block einladen. Ich glaube, das wird er verkraften. Aber ich, mein Argument ist ein anderes. Ich glaube, dass die Wähler, die Stammwähler der FDP, relativ deutlich sagen, geht aus der Ampel raus, so werden wir euch nicht wieder wählen.
Ja, das glaube ich inzwischen auch. Also auch hier in Hamburg hast du ja gesehen, dass immer mehr freie Liberale oder freie Demokraten zur CDU überlaufen. Da kommt schon was in Bewegung. Also das ist ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, die Ratten verlassen das sinkende Schiff, aber es ist so ein bisschen Untergangsstimmung und da gucken viele schon, wo sie bleiben. Und das ist ein Prozess, den wir jetzt, glaube ich, erst am Anfang sehen. Also die FDP wird sich wirklich zusammenreißen müssen. Sie hat extrem viele Wähler enttäuscht und es wird schwer, diese 5% wieder zu schaffen und wieder zu knacken.
Was lernen wir denn jetzt tatsächlich für Hamburg daraus? Du deutest das ja schon an bei der FDP, aber fangen wir doch mal ganz oben an im Tableau beim Bürgermeister bei der SPD. Fühlt sich die SPD in deiner Wahrnehmung zu sicher?
Nö, würde ich nicht sagen. Also sie sind ja relativ sicher. Also man müsste mal wieder neue Umfragedaten sehen, aber zumindest bei den letzten Umfragen hat sich gezeigt, dass die SPD hier schon die Nummer 1 ist. Sie hat auch mit Peter Tschentscher zumindest einen veritablen Wahlkämpfer. Und die größte Herausforderung waren ja immer die Grünen. Und die Krise der Grünen scheint mir noch größer zu sein als die Krise der Sozialdemokratie derzeit. Und insofern glaube ich nicht, dass er die 16% Vorsprung, die er beim letzten Mal hatte, verspielen kann. Weil die SPD geht, egal was passiert oder fast egal was passiert. Darauf würde ich mich jetzt festlegen als Nummer 1 durchs Ziel.
Okay, und die Krise der Grünen ist zum einen der Bundestrend, sagst du, aber auf der anderen Seite könnte auch ein Thema, wie ich spreche es jetzt mal an, wir beide reden darüber ja öfter und auch gern, das Thema Verkehr. Also ich habe das Gefühl, die Autofahrer sind in Hamburg so genervt wie noch nie und auch nicht alle Radfahrer sind durch die vielen neuen Radwege so richtig glücklich und zufrieden geworden. Stichwort Blankenese. Hat mir ja gestern bei uns auch im Podcast entwickelt.
Ja, das kann man wirklich auch mal sagen. Keine große Performance. Ja, da bin ich ja auch Bürger und da bin ich einfach tiefenentspannt. Mich regt das alles nicht auf. Ich halte es auch in der Stadt für geboten, dass man umsteuert, dass man an manchen Stellen vielleicht zu radikal umsteuert. Also ich finde zum Beispiel dieses Befreien, die autofreien Zonen zum Beispiel in Orten sind echt blödsinnig. Aber der Punkt ist, dass ich nicht weiß, ob das so ein Erregerthema ist, dass Leute sagen, jetzt wähle ich die Grünen nicht mehr. Ich glaube, so insgesamt ist so, es ist nicht mehr, also früher sagte man immer so dreist, man muss es sich leisten können, die Grünen zu wählen. Und da glaube ich eher, dass sich viele jetzt nicht mehr so richtig leisten können, die Grünen zu wählen.
Aber ich meine, das Schreckensszenario für Hamburg ist ja immer, dass die Hamburger, die eigentlich sehr geduldig sind, irgendwann mal die Geduld verlieren. Und dann kommt es ja immer, finde ich, knüppeldick. Siehe Schill oder noch tiefer in die Archive eingestiegen, die Stadtpartei. So weit sind wir doch bei Weitem nicht, oder?
Nein, also das will ich nicht sagen. Also muss ich sagen, natürlich gibt es viele Punkte, über die sich Menschen ärgern. Aber so ein richtiges Erregungspotenzial, und das habe ich jetzt zum Beispiel 2001 deutlich gespürt, das nehme ich jetzt noch nicht so wahr. Es sind viele sauer, aber es gibt nicht eine weit verbreitete Stimmung, dieser Senat muss weg. Und ich bezweifle auch, dass der bis Anfang März kommt.
Ja, da müsste irgendwas passieren, was wir uns alle nicht wünschen und nicht vorstellen können im Moment. Aber das würde ich jetzt auch sagen, im Moment ist das nicht abzusehen. Aber trotzdem können natürlich die etablierten Parteien durch die AfD und durch Frau Wagenknecht auch hier in Hamburg den einen oder anderen Prozentpunkt verlieren, was am Ende ja doch wehtut und Verwerfung führen könnte.
Das kann auf jeden Fall zu Verwerfung führen. Du musst nur sehen, dass ja Grüne und Sozialdemokraten beim letzten Mal 62% zusammen gewonnen haben und sogar die Zweidrittelmehrheit der Sitze, weil halt einige unter der 5%-Hürde landeten. Also die haben, sage ich mal, so viel Fett, dass sie auch ein bisschen abspecken können, ohne dass es dramatisch wird. Also wenn jetzt beide Parteien 7% verlieren, reicht es immer noch für Rot-Grün. Und deshalb glaube ich eigentlich nicht, dass es da zu großen Verwerfungen kommt, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht Chancen hat, glaube ich auch. Und die Linkspartei sehe ich tendenziell auch noch drin. Da gibt es jetzt auch einige grüne Überläufer, die die Linkspartei jetzt wieder so ein bisschen nach vorne bringen. Und die AfD wird, wie ich vorhin schon sagte, wahrscheinlich zweistellig werden, weil da ist es ja auch relativ egal, wen sie aufstellen. Das sind ja Proteststimmen und den Protest wird es geben.
Und was passiert mit der CDU in Hamburg? Sind sie irgendwie auf dem Weg, ein anständiger alternativer Koalitionspartner zu sein für die SPD?
Nein, das muss man dann beim Wahlergebnis sehen. Wenn die SPD am Ende mit beiden Parteien koalieren kann, dann werden sie schon sicher Machiavelli-artig die beiden auch gegeneinander versuchen auszuspielen, mit beiden sondieren und sich dann für irgendjemanden entscheiden. Das glaube ich schon. Die CDU wird, auch das ist eine ganz einfache Wette, garantiert gewinnen, weil die 11,4%, die es beim letzten Mal waren, gilt es da zu verbessern. Es kann auch eine Verdopplung werden, aber trotzdem ist man weit von den, ja, vom Bürgermeisteramt.
Ole von Beuys-Zeiten entfernt.
Naja gut, Ole von Beuys ist damals Bürgermeister mit 26% geworden, aber der hatte dann auch beim zweiten Mal hatte er dann 48. Also da muss man sehen, das war auch sehr, sehr überraschend. Ich glaube nicht, dass Ortwin Rund ein halbes Jahr vor der Wahl es für möglich gehalten hat, dass er gegen Ole von Beuys verliert. Aber trotz alledem, damals lag schon dieses ganze Thema der inneren Sicherheit so in der Luft und es war für jeden spürbar, dass die Leute wirklich den Kaffee auf hatten. Das sehe ich heute so nicht.
Ich glaube nicht, dass dieses Thema, was du vorhin gestreift hast, der allergrößte Aufreger ist, aber es könnte zumindest in Teilen ein Aufreger sein, nämlich die Windräder. Und ich habe das im Abendblatt natürlich sehr aufmerksam verfolgt, gerade auch was in meinem Heimatbezirk Bergedorf da möglicherweise los ist. Da ist das Interesse hier natürlich bei den Bürgern sehr groß. Auf der anderen Seite hast du natürlich recht, wir müssen was tun. Es muss was geschehen in dieser Richtung, bloß keiner will die Dinger haben und Ottensen und Eppendorf können sie nicht haben und würden sie auch nicht haben wollen.
Genau, das sind da auch alle dafür. Das ist ja so, so schön bequem, ne? Ja, aber auch da frage ich mich, wie viel sind betroffen und wie viel von denen, die betroffen sind, sind dann so ärgerlich, dass sie wirklich anders wählen. Das ist ja dann doch so ein Prozess. Also es sind nicht alle betroffen, es sind nicht alle ärgerlich und auch alle, die ärgerlich sind, haben die vorher SPD oder Grüne gewählt oder waren die eh schon bei der CDU oder der AfD? Also ich erwarte nicht, dass das Thema irgendwie richtig die Prozente zum Tanzen bringt.
Die letzte Frage ist so eine Gretchenfrage, Matthias. Die Taktik der SPD, wir haben es in Brandenburg gesehen, was der Ministerpräsident dort gemacht hat. Könnte das in Hamburg auch passieren, dass Peter Tschentscher sagt, wenn das mit der Ampel so weitergeht und mit den Werten von Olaf Scholz, mein lieber Freund, die sind ja befreundet, er und Olaf Scholz, aber du kannst hier im Wahlkampf nicht auftauchen, das geht nicht.
Nein, das wird er nicht tun. Also das wäre auch, hätte eine ganz andere Dimension, weil natürlich ist Olaf Scholz immer noch für viele Hamburger. Er wird ja hier, glaube ich, auch deutlich positiver noch gesehen als auf Bundesebene. Und es hätte auch, und es hätte was leicht Verräterisches, finde ich. Also wenn man den, der einen selber zum Bürgermeister mitgemacht hat, er war ja für Peter Tschentscher als Nachfolger, gar nicht mehr einlädt. Das fände ich also wirklich, hätte also einen schlechten Beigeschmack. Wir hatten das ja, muss man sagen, auf der anderen Seite vor 5 Jahren, dass man Frau Esken nicht eingeladen hat und den Norbert Walter Borjans. Die wollte man nicht haben im Hamburger Wahlkampf. Das passte ganz gut, aber ich glaube schon, dass man Scholz jetzt vielleicht nicht permanent, aber hin und wieder durchaus einsetzen wird.
Matthias, vielen Dank für deinen Input. Ist wieder eine Menge dabei zum Nachdenken gewesen, bei deinen Interpretationen und bei deinen Ansichten und Kommentaren. Ich frage dich zum Schluss natürlich nochmal, Samstagmorgen, was wird an diesem Wochenende dein Highlight? Ist es wieder das St. Pauli-Spiel?
Naja, immerhin, beim letzten Mal war es ja ein ziemliches Highlight, hat nur das Tor gefehlt. Naja, abgesehen, dass wir heute Abend auf einer schönen Feier eingeladen sind, kann ich mir vorstellen, dass in Freiburg vielleicht ein Punkt drin ist.
Ja, da drücke ich dir und allen St. Pauli-Fans natürlich ganz doll die Daumen. Hab vielen Dank und ich sage ein schönes Wochenende an alle und Matthias, wir sehen uns am Montag in der Redaktion wieder.
So machen wir das. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.